Ja, ich wünsche euch auch noch ein gesegnetes neues Jahr. War kurz vor Weihnachten noch da und jetzt freut mich wieder, da zu sein. Ja, Gebet. Danke, Rita, du hast genau das gesagt, was ich auch dachte. Wir machen eine Gebetsreihe in Dagersheim jetzt. Wir wollen fünfmal über das Thema Gebet predigen und Gebetsabende wieder starten, sobald es möglich ist. Und natürlich, was sagst du mir denn zum Gebet? Mein Gebet und ich, so es soll die erste Predigt sein heute Abend. Und ich vermute, ihr habt schon echt etliches drüber gehört. Predigten, ne? Also die Gebetsinhalte, Lob und Dank, natürlich für andere beten, Fürbitte, für Gemeinde, für Politik. Und dann bin da ich auch noch. Ich und meine Bedürfnisse. Und ich meine, also wenn ich so drüber nachdenke, was so mein Alltag, mein Leben ausmacht, da gibt es schon viel Gründe, weshalb es sich lohnt, auch zu beten. Also nicht nur so, weil man denkt, jetzt mit dem Geigenspiel, man müsste üben, sondern weil einfach so viele Gründe gibt in meinem Leben. Also wo ich denke, das wäre einfach gut, wenn da Gott irgendwie dabei wäre, wenn er da irgendwie mit unterstützen würde. Das sind so viele Aufgaben, die zu erledigen sind, aber die nicht einfach immer so vor der Hand flutschen. Geht nicht immer alles so einfach, sondern vieles ist kompliziert, das wissen wir. Manchmal sind Dinge super kompliziert, super herausfordernd, komplexe Themen. Wenn du morgen auf die Arbeit gehst, da ist vielleicht irgendwas ganz Komplexes zu lösen und du hast so keinen blassen Schimmer, wie das werden kann, dass das am Ende funktioniert. Oder Zeitdruck. Erfolgsdruck. Also ich möchte jetzt keiner sein, der da in Tübingen unten von CureVac, der Impfstoffentwickler oder die anderen, die gerade alle dran sind, die so im Hintertreffen sind. Also jetzt hast du ein paar Impfstoffe, die zugelassen sind, ja. Die zählen wahrscheinlich schon die Millionen oder die Milliarden, die die verdienen werden. Die anderen wissen, wenn wir nicht in den nächsten Wochen oder Monaten einen Impfstoff hier auf den Markt bringen, ja, dann ist das Geld verdient. Dann braucht denn keiner mehr, wenn jeder mal geimpft ist. Also ich denke, wenn du da arbeitest, da stehst du so unter Druck, dass es läuft, so unter Erfolgsdruck, ja, da wirst du sicher beten, dass das irgendwie klappt. Oder herausfordernde Teams, schwierige Konstellationen, wo man mal echt nicht weiß, wie soll das Ganze funktionieren auf Dauer. Das macht so keinen Spaß. Du weißt schon, morgen, hey, wird es schwierig im Geschäft und das ist doch ein Gebet wert, oder? Da zu beten dafür. Und natürlich Personen, die mir wichtig sind. Vielleicht ist gerade jemand, der infiziert ist. Vielleicht ist da jemand da, der gerade Corona hat, der vielleicht eine andere Krankheit hat, die schwer ist, die dir am Herzen liegt, ja? Da wirst du natürlich von beten. Ich weiß von Personen, die einsam sind, Menschen, von denen ich mir wünsche, dass sie zum Glauben kommen. Ja, ich habe die Woche wieder zu drei Realschulkumpels von mir. Wir treffen uns eigentlich seit damals und geht ja gerade nicht. Jetzt haben wir halt mal wieder so ein Zoom-Bierle getrunken abends. Und das war super nett, aber ich wünsche mir bis heute noch, dass wir dann das Ganze mal mit einem gemeinsamen Gebet beenden. Aber so weit ist es noch nicht. Die liegen mir am Herzen, Mann, da bete ich für die Menschen. Es gibt so viel zu beten, natürlich auch mich selber. Schwierige Entscheidungen, die man treffen muss. Vielleicht berufliche Veränderungen, die anstehen. Finanzielle Investitionen, die anstehen, wo man nicht weiß, ob ich es ausgeben soll oder nicht. Also es gibt so viele Sachen. Dann natürlich meine Bedürfnisse, meine Wünsche, meine Träume, die man hat. Urlaub, oder? Oh. Skifahren, das wäre es jetzt, oder? Urlaub gehen, ne? Du guckst dann vielleicht regelmäßig ins Internet die Bilder an da und denkst, oh Mann, Leute, jetzt sitze ich in meiner beknackten Wohnung und muss abends um 8 Uhr daheim sein. Hobbys, die du gerne vielleicht ausleben wolltest, eine größere Anschaffung nach sich zieht. Ich ja auch, ich liebe Mountainbike fahren, aber ich träume von einer Alpenüberquerung. Das wäre es ja. Also ich denke, es gibt viele, viele Gründe zu beten, genügend Gründe, weil so viel mich beschäftigt und die Bibel hat eine Verheißung drauf. Wir hatten eine Predigtreihe im Herbst über Jakobusbrief und der Jakobus schreibt, der Jakobus 4,2, hey Leute, ihr habt nichts, Weil ihr nicht bittet. Ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Ja, wird der Umkehrschluss, ja, dann bet halt. Dann hast du auch was, oder? Also wird ermutigt. Und da legt er eine große Verheißung auf dem Beten, auf dem Bitten. Philipper 4, 6. Hey, seid um nichts besorgt, sondern in allem soll durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen. Also das, was anliegt, vor Gott kund werden. Und dann wird was passieren. Denn ein Vater gibt seinen Kindern all das, was sie brauchen. Wie viel mehr gibst du uns deinen Geist? Ja, dieses geniale Lied oder Matthäus 7. Bittet und es wird euch gegeben werden, sucht und ihr werdet finden, klopft an, es wird euch geöffnet werden, denn jeder Bittende empfängt. Der Suchende findet und dem Anklopfende wird geöffnet werden. Oder welcher Mensch ist unter euch, wenn sein Sohn ihm um ein Brot bittet? Also wenn ihr heute Abend nach Hause kommt und jetzt noch ein gutes Brot, ihm einen Stein geben wird. Also wer stellt euch da einen Stein auf den Tisch hin? Oder wenn er ihn um einen Fisch bittet, würde er ihm eine Schlange geben? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gabe zu geben wisst, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel euch geben, was ihr bittet? Logisch, oder? Hey Mann, der will was. Also ich könnte noch viele, viele Bibelstellen nennen, die alle in die Richtung gehen. Und deswegen, da liegt so eine Verheißung drauf. Und deswegen natürlich beten, beten, weil Gott was in unserem Leben machen will. Das ist das eine. Und doch gehe ich jetzt von aus, dass euch das meiste, was ich bis jetzt gesagt habe, vertraut ist. Mir auch. Und deswegen habe ich mir immer überlegt, wie ich es eigentlich in jeder Predigt tue, wo komme ich selber weiter? Also wo können wir da nochmal was ganz Neues am Gebet entdecken? Wo könnte was nochmal ein anderer Blick kommen? Wo könnte ich selber was aus der Bibel herausarbeiten, mich neu reinarbeiten, dann bin ich auf ein kleines Büchlein in meinem Buch, in meinem Regal gestoßen. Von dem Franzose, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, aber Bernier Lovini, glaube ich, heißt er. Das Buch heißt Das verborgene Leben mit Christo in Gott. Am Anfang wird ein bisschen sein Leben erzählt, er ist zum Glauben gekommen. Als Kind hat immer an Jesus geglaubt, war wirklich einer mit Leidenschaft Christ. Und hat einen guten Job als französischer Schatzmeister und hat irgendwann seinen Job an den Nagel gehängt. Hat sich dann am Dorfrand so ein Häusle oder eine Wohnung organisiert und ein paar Gleichgesinnte, die das gleiche Anliegen hatten wie er, also so eine Art Mönchsgemeinschaft, sind da eingezogen. Und haben sie sich fortan, er und die anderen, um Arme gekümmert, Menschen den Glauben nahegebracht und er wird für viele ein Vorbild. Leute beobachten ihn. Was macht er? Wie verhält er sich? Man beobachtet ihn, man bewundert ihn. Man ließ sich von ihm anstecken, hinterfragen. Als er dann tot war oder schon vorher, sammeln unbekannte Autoren Schriftstücke, die er hinterlassen hatte. Und dann stirbt er, 1659. Also das Ding ist richtig alt, das Buch, ja, mit 57 Jahren. Er starb während eines Abendsgebets. Irgendwie hatte er einen Diener. Und er kam rein, als er so vor seinem Bett gekniet hat, um zu beten und war irgendwie so Zeit, ins Bett zu gehen. Und hat gesagt, hey, bitte gönn mir nochmal ein paar Minuten. Bitte gönn mir nochmal ein paar Minuten Gebet. Der Diener geht hinaus, kommt später wieder rein, fand ihn in dieser knienden Haltung am Boden liegen, vor seinem Bett. Und er war verstorben. Und wollte zu ihm reden und dann sah er, dass seine Seele heimgegangen war und dass halt nur noch der Körper da lag. Und so hat er in diesem seligen Augenblick aufgehört zu sterben und angefangen zu leben. Seine Bücher wurden dann in Frankreich, alles hat man gesammelt, hat dann ein Band drauf gemacht und dann schon 1678 wurde sein Buch schon 12-mal aufgelegt und 30.000 Mal verkauft. Also das ist für damals echt eine Hausnummer. Deswegen bin ich dann draufgekommen, Gerhard Terstegen, der hat ihn neu auferlegt und der hat für mich nochmal Gedanken zum Gebet gesagt, die ich so erstaunlich fand. Und vor allem jetzt, wo wir von Weihnachten herkommen. Denkt mal zurück an die Weihnachtsgeschichte. Also die Weihnachtsgeschichte ist so eine ganz spannendes Ding, weil da ist ganz viel Menschliches drin. Da kann man ganz viel predigen über Maria und Josef, wie sie mit dem Esel da nach Bethlehem schleichen und die schöne Maschine runterfällt. Und da kann man predigen über den Josef wieder da im Stall ist. Also so viel, was Menschen erlebt, was sie ausmacht. Aber interessanterweise ist an der Weihnachtsgeschichte, wie bei ganz vielen Geschichten nicht in der Bibel, enorm viel Göttliches. Also enorm viel Einblick in den Himmel, in Gottes Gedanken, in Gottes Ratschluss, in Gottes Planung. Viel mehr als an ganz anderen Texten in der Bibel. Denkt mal an die drei Weisen aus dem Morgenland. Die kommen, die gehen in den Stall hinein, fallen nieder und beten an. Und dann spricht Gott selber in einem Traum zu ihnen, dass sie direkt nach Hause gehen sollen. Also das heißt, die erleben, wie so viele in dieser Weihnachtsgeschichte, eine Begegnung mit dem Allmächtigen. Und alle, die das erlebt haben, in irgendeiner Weise, die sind wirklich, da passiert immer das Gleiche. Die fangen an, immer in so ein Lobpreislieder zu schreiben. So ganz spontan, jetzt nicht wie so viele der Lieder, haben sich immer Leute hingesetzt, haben gesagt, wir wollen ein neues Lobpreislied schreiben, sondern da kommt was aus den Leuten automatisch heraus, weil sie Gott begegnet sind, und zwar auf einer ganz geheimnisvollen Weise. Maria zum Beispiel. Als sie schwanger war, geht sie zu Elisabeth, besucht die Elisabeth, die mit Johannes dem Täufer schwanger war, dann stehen die sich an der Haustür gegenüber. Zuerst ist Elisabeth überwältigt, dass die Maria da ist und fängt in einen Lobpreis auszubrechen. Und dann die Maria genauso. Plötzlich fängt die an, ein Lobpreislied anzustimmen. Und ich habe da schon drüber gepredigt. Das ist gar nicht so leicht. Das ist ein ziemlich schwieriger Text zum Predigen, weil sehr viel Geheimnisvolles sie ausspricht. Sehr viel von der Größe, von der Erhabenheit Gottes. Oder die Engel bei den Hirten, ja, die kommen, die Hirten, boah, Wahnsinn, gehen in den Stall, erzählen alle, was sie erlebt haben. Und dann kommen sie zurück an ihr Lagerfeuer und dann machen ihren Lobpreisabend. Dann heißt es in der Bibel, sie priesen und lobten Gott. Weil das so unglaublich war, was sie gerade erlebt hatten. Dann der Lobpreis des Simeon. Als Jesus 8 Tage später gehen die Eltern nach Jerusalem in den Tempel, da kommen sie auf Simeon, ein alter Mann, der gläubig war und der gewartet hat, dass er Jesus trifft. Und dann trifft er ihn und hält ihn auf den Händen und in dem Moment ein Lobpreislied. Schreibt er ein Lobpreislied. Und dann die nächste, so ungefähr wird Jesus weitergereicht, steht die alte Hanna mit 84 da, auch eine alte Frau, hat gewartet, gefleht, gefastet, dass sie den Messias sieht, dann trifft sie ihn und wieder das Gleiche. Eskaliert in einen Lobpreis. Also stimmt ein wahnsinniges Lobpreislied an. Und da geht es nie um ihre eigenen Bedürfnisse und oh toll und so weiter, sondern da haben die den Lebendigen kennengelernt und dann hat es was komplett verändert in ihrem Leben. Also es geht nicht um ihre Bedürfnisse, sondern es geht irgendwann nur noch um, ey, ich will mit dem Begegnung haben. Ich will mit dem lebendigen Gott zusammen sein. Und dann nämlich, das merkst du deswegen, was sie dann von sich geben, das ist nicht so leicht zu verstehen. Das ist für mich bis heute, bis meinem Lebensende, wird das irgendwie manches eine Frage sein. Diese Größe, diese Erhabenheit Gottes zu fassen, diese Gegenwart Gottes, der Allmächtige, wisst ihr, der Herrliche, wenn ich mit dem in Berührung komme, dann werde ich mit was zusammenkommen, was ich nicht wirklich beschreiben kann. Was nicht wirklich geht. Und darum geht es in dem kleinen Büchlein. Der Franzose Bernier, der hat eins angefangen zu lernen, Gott zu suchen. Die Begegnung mit Gott zu suchen, nicht seine Gebetsanliegen abzuladen, sondern die Gegenwart des lebendigen Gottes zu suchen. Es ging nicht um Aufgaben oder Bedürfnisse, davon will er sich lösen sozusagen. Leute, wir wollen nun nicht stehen bleiben, sondern wir wollen die Gegenwart Gottes suchen, den lebendigen Gott. Und dann auf einmal führt er einen auf manche Bibelstellen, die man manchmal gar nicht so in den Blick bekommt. 1. Timotheus 1,17. Ehre und Ruhm gehören Gott allein, dem ewigen König, dem Unsichtbaren, der nie stirbt und der Gott allein ist in alle Ewigkeit. Das ist eine Bibelstelle, gell? Die hört sich, oh, ja, aber irgendwie, das ist das Geheimnisvolle. Wer ist ein ewiger König? Was ist das? Wie beschreibt man denn? Wie greift man das? Das hört sich auf jeden Fall von unserem Verstand was an, was wir überhaupt nicht fassen können. Jeder Mathelehrer hat sich immer die Zähne ausgebissen, hier was ins Unendliche zu zeichnen, ne? Oder uns klarzumachen, dass zwei Linien in der Unendlichkeit zusammentreffen und so Sachen. Ja? War immer die große Diskussion im Matheunterricht. Gell? Das können wir uns nicht vorstellen, aber da ist was. Und eine Stelle will ich euch vorlesen, eine Stelle, die mir seit ich 20 bin, an dem Punkt einfach hängen geblieben ist. Und zwar war ich am Tauernhof auf den Fackelträgern und da war einer auf der Bibelschule, ein Lehrer da aus England, ein Hammertyp, hammerstrukturiert, gegliedert und versucht uns wirklich den Bibeltexte zu erklären, den Epheserbrief. Und er sagt, Leute, da gibt es ein Gebet mittendrin, ein Gebet des Paulus für die Gemeinde. Und er sagt, hey, ich habe mich da schon reingekniet und habe den versucht auszulegen und immer wieder, ich werde es jetzt auch probieren, aber wir werden das nicht fassen können. Das beschreibt uns was von einer Größe, von einer Erhabenheit Gottes. Da werden wir ein Leben lang dran nachdenken und lesen müssen und immer noch Fragen haben. Weil wir merken, Gott ist ein Riesengeheimnis. Das kann man nur erspüren und erleben. Und ich will euch diesen Text mal vorlesen. Und es ist wirklich ein fantastischer Text. Epheser 1, die Verse 15 bis 23. Und das ist ein Gebet für die Gemeinde. Ein Gebet, wo er sagt, das wünscht er sich von jedem Einzelnen von uns. Von jedem Einzelnen. Und da sagt er, seit ich das erste Mal von eurem festen Glauben an Jesus, dem Herrn, und von eurer Liebe zu allen Gläubigen hörte, habe ich nicht aufgehört, Gott für euch zu danken. Ich bete ständig für euch und bitte den Gott, unseren Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und Einsicht zu schenken, damit eure Erkenntnis von Gott immer größer werde. Ich bete, dass eure Herzen hell erleuchtet werden, damit ihr die wunderbare Zukunft, zu der er euch berufen hat, begreift und erkennt, welch reiches und herrliches Erbe er den Gläubigen geschenkt hat. Ich bete, dass ihr erkennen könnt, wie übermächtig groß seine Kraft ist, mit der er in uns, die wir an ihn glauben, wirkt. Es ist dieselbe gewaltige Kraft, die auch Christus von den Toten auferweckt und ihm den Ehrenplatz zu Gottes rechter Seite im Himmel gegeben hat. Könnt ihr euch das allein vorstellen? Diese Kraft ist in dir drin. Jetzt ist er als Herrscher eingesetzt über jede weltliche Regierung, Gewalt, Macht, jede Herrschaft und über alles andere in dieser wie in der zukünftigen Welt. Gott hat alles der Herrschaft von Christus unterstellt und hat Christus als Herr über die Gemeinde eingesetzt. Die Gemeinde aber ist sein Leib und sie ist erfüllt von Christus, der alles ganz mit seiner Gegenwart erfüllt. Wer hat es von euch erfasst, voll und ganz? Krass, gell? Man spürt, da muss was von Großes, von Gottes Größe und von Gottes Geheimnis drinstecken, wie gewaltig er ist. Und das ist eigentlich so die Absicht. Ich sage, diese Banier schreibt, Leute, Gottes Gegenwart. Wenn das Gottes Gegenwart ist, wenn das der lebendige Gott ist, der so groß und gewaltig ist, dann will ich dahin. Zitat von ihm, Gottes Gegenwart ist ja da und meine Seele will sich ihr da gewahr werden. Also, dass ich das bewusst wahrnehme, wie ihr auch da seid. Und natürlich zuneigen, nicht auf Abstand gehen, sondern da will ich hingehen, da will ich nahe sein und ergreifen, nicht wegstoßen. Ich will Gottes Gegenwart, mein Inneres möchte die Gegenwart Gottes ergreifen. Die Seele, das meint er, also das, was in mir drin ist, was mich heute, Stefan, lebendig macht, das, wenn ich jetzt einen Herzinfarkt kriege, ich am Boden liege, mein Körper noch da liegt, aber die Seele, das, was ich, meine Persönlichkeit, meine Geschichte ist, die danach zu Gott übergeht, die möchte doch eigentlich Gott kennenlernen. Was würde passieren, wenn der lebendige Gott, meine Seele, ich mit Gottes Gegenwart viel mehr in Berührung käme? Also viele Gemeinden machen ja regelmäßig so Gebets- und Lobpreisabende. Ich bin jetzt so irgendwie von meinem Ding her nicht so der absolute Worshipper, bin ich jetzt ehrlich gesagt nicht, ja. Aber immer wieder lasse ich mich auch drauf ein. Manchmal vielleicht sogar, weil ich Vorbild sein will auch, ja. Manchmal vielleicht auch aus Pflicht, weil ich denke, naja, ich will jetzt auch in das unterstützen. Manchmal einfach so auch. Aber die Erfahrung ist, wenn man sich darauf einlässt, wenn man sich auf Gott einlässt. Und ich habe das schon öfters gehabt, wenn man dann da ist, Herr Jesus, ich will mich jetzt darauf einlassen, dann kann man was erleben, weil es manchmal so ist, dass man dann einfach so fokussiert, weil die ganzen Gedanken von dem, was einem so im Leben beschäftigt, weggestreift wird und einfach mitgenommen wird auf den lebendigen Gott. Und dann wird er wie was erfrischt manchmal. Eine Pastorin, ICF Karlsruhe, Sibylle Beck, genau die gleiche Erfahrung. Sie sagt, hey, ich musste eine Predigt schreiben, die war noch nicht fertig und ich musste die fertig kriegen, aber ich war so platt, ich war so erschöpft, müde irgendwie, mental. Und dann war Lobpreisabend in der Gemeinde. Ja, gleich, er will Vorbild sein. Und ihr Mann hat schon gesagt, komm, ey, bleib halt mal daheim. Komm, ruh dich lieber aus. Nee, komm, ich muss da jetzt hin. Und dann sagt er, dann kommt die heim. Was ist mit dir los? So, ich geht gerade nicht her. Setzt sich an den PC hin, klappt den PC auf, schreibt ihre Predigt runter. Und er fragt, hey, was ist mit dir? Ich sage, ich weiß nicht. Ich war im Lobpreisabend. Ich bin da so erfrischt, gestärkt zurückgekommen. Gott hat mir so viel Kraft gegeben. Wow, ich konnte jetzt einfach die Predigt schreiben. Ich habe dem Lebendigen irgendwie begegnet, ja. Und natürlich, wie soll denn das gehen, wenn es in Matthäus 11, 28 heißt, kommt her zu mir, ihr mühseligen Beladenen, ich will euch erquicken. Ja, wie macht er denn das? Doch am allerbesten, wenn wir diese Gegenwart Gottes kennenlernen, wenn wir uns in der befinden, wenn wir da hingehen. Und deswegen dieses Anliegen schon zu vielen Lesern, der Franzose ist nur einer, ein Reuer schreibt auch ein Buch mit dem Titel, Leute, nach dem Amen, bete weiter. Also diese Gegenwart Gottes aufnehmen. Der Franzose schreibt, wir nehmen oft zu wenig von Gottes Gegenwart wahr, da wir blind sind. Und nachts sind wir doppelt blind. Wir schlafen in einer tiefen Vergessenheit Gottes. Wenn wir dann aufwachen, dann gehen wir oft in diese Vergessenheit in den Tag hinein. Wir beschäftigen uns oft so wenig mit Gott und seinen Vollkommenheiten. Dagegen lassen wir unsere Seele von den geringen, geschaffenen Dingen aufhalten. Ja, das ist so. Natürlich. Eigentlich beschäftigen wir uns den ganzen Tag mit den geringen, geschaffenen Dingen auf dieser Welt. Also heute Abend musst du alles Mögliche vielleicht noch machen. Was ziehst du morgen an? Wie kommst du mit deiner neuen Frisur zurecht seit dem 6-wöchigen Lockdown her? Wird ja immer länger, ja? Wenn du keine Friseurkontakte hast, wie willst du dich morgen frisieren? Wie gehst du das zum Laufen? Wie wird morgen Homeschooling funktionieren? Ja, das sind die Dinge, die uns beschäftigen eigentlich. Aber wie wäre es, wenn die Gegenwart Gottes unseren Tag durchziehen würde? Wenn wir immer wieder an ihn denken würden? Aber damit es so wird, glaube ich, brauchen wir eine Mischung aus Struktur und Liebe zum Gebet. Weil Gebet ist natürlich der Schlüssel. Gottes Gegenwart suchen geht natürlich am besten, indem ich einfach ihn suche und bete. Und ich glaube, das braucht eine Mischung aus Struktur und Liebe zum Gebet. Ein Stück weit wie beim Sport. Es ist Weihnachten, ich hoffe, ihr habt viel Gutes gegessen und habt euch vielleicht ein paar Vorsätze gefasst, wie ihr die wieder runterkriegt, die Kilos. Sport treiben ist ja nicht mehr eine Möglichkeit und ja, viele kenne ich, die sagen jetzt, jogg mal wieder, ne? Lauf mal wieder. Leute, jetzt muss was für meine Gesundheit tun, Homeoffice, joggen und so weiter. Ja? Ich vermute, viele haben schon des Öfteren mal probiert, sagen, ja, jetzt komm, jetzt gehe ich mal laufen. Sag mal, wer von euch hat richtig Spaß am Joggen? Ehrlich, gibt's? Wer hat es? Mal kurz Hand zeigen, ja? Joni, das gibt's oft. Also es gibt viele, die richtig Spaß am Joggen haben. Wem macht's wenig Spaß, aber geht dann doch hin und wieder? Okay, einige. Und wer hat keinen Bock auf Joggen? Ich mache aber viel Sport. Ich mache andere Art. Aber wisst ihr, wenn mir Joggen keinen Spaß macht, wenn mir Sport keinen Spaß macht, dann wird da nie eine Regelmäßigkeit reinkommen. Sondern da muss immer wieder so eine Erinnerung, ah, du solltest mal wieder und ah, deine Gesundheit und ein Kilo abnehmen. Gibt es immer wieder so, wisst ihr, so Erinnerer, wo man sagt, ja, jetzt mach mich mal wieder auf, komm, und der Kumpel ruft, jetzt gehen wir mal wieder laufen. Und beim ersten Anstieg denkst du schon, ja, was bin ich für ein Idiot, dass ich da mitlaufe. Also immer wieder, ja. Aber wenn ein Spaß kommt, also außer wenn ich über den Punkt komme, wenn ich ein gewisses Fitnesslevel vielleicht habe, wenn ich den Spaß an der Bewegung entdeckt habe und ich merke, ich vermisse schon was. Also der Geigenspieler, wo du erzählst, der wird 4 Tage nicht üben. Der wird das nicht machen, sondern der wird sagen, Mist, heute habe ich noch keine, noch nicht meine Geige in der Hand gehabt. Das geht nicht. Ich brauche die irgendwie. Mich zieht es zum Geigenspiel, das ist mein Ding, das macht mich aus. Und wer Sport macht, wer das entdeckt hat, wer mal eine gewisse Fitness hat, wer die Liebe zur Bewegung entdeckt hat, der merkt, ich werde es immer wieder suchen. Und statt Joggen mache ich halt was anderes. Aber ich werde es suchen. Und so ist es bei dem Gebet auch. Ich glaube, Gebet braucht man manchmal die Aufforderung, so ein Vorschwärmen, wie ich heute Abend es versucht habe, mal uns wieder aufzumachen. Weil es ist ja so, wir vergessen die ganze Nacht, dass die Gegenwart Gottes da ist. Aber wenn wir morgen in den Tag hineingehen, hey, wir haben Gott und der ist in uns drin. Wir haben den, der in uns drin wohnt. Ich habe es vorhin gelesen im Epheserbrief, im Kolosserbrief. Der steckt in uns drin. Und wie dumm wäre ich, wenn ich den ganzen Tag so zerstreut durchs Leben gehe und nicht sage, ich will mit deiner Gegenwart starten. Morgens, wenn mein Kopf noch leer ist, wenn mein Verstand noch gesammelt ist. Ich habe seit einiger Zeit mein Handy wieder weg. Am Bett natürlich. Liege ich auch in der Gefahr, da liegst noch bis kurz vor knapp, hast dein Handy, liest noch irgendwas, dann liegst nebenhin, drehst dich rum, schläfst ein, morgens wachst auf, guckst erstmal ins Handy rein, ne? Sind wir ehrlich, machen ganz viele, ist okay. Aber in dem Moment, wo du das Ding in die Hand nimmst, da fängt schon an. Da fängt schon wieder alles, was du gelesen hast, in deinem Kopf an zu drehen. Was, wenn ich aber sage, nein, komm, ich lasse es in der Küche liegen, so mache ich es jetzt. Und dann gehe ich abends ins Bett und dann liege ich rein und dann habe ich noch ein bisschen Zeit, zur Ruhe zu kommen. Und nochmal mit Gott zu reden. Und zu beten, da bin ich viel gesammelter, als wenn ich mein Handy noch habe und dann weglege und dann irgendwann zur Ruhe kommen muss. Und dann, wenn das schon eine halbe Stunde von mir weg ist, da bin ich schon viel gesammelter und kann nochmal ganz anders beten, als wenn ich, und morgens genauso, wenn ich dann aufwache und dann noch 10 Minuten habe oder 15 Minuten, bis ich aufstehe. Und jetzt, ich habe kleine Kinder, da ist immer gleich was los, ja, das ist so der ruhigste Moment im Morgen. Das war früher anders, aber wenn morgens, bevor ich schon wieder einen großen Input gehe, den Tag starte und mich auf den Allmächtigen, auf den Schöpfer des Himmels und der Erde konzentriere, ja, auf seine Gegenwart. Der Bernier, der schreibt in dem Buch so, Mann, das ist so die größte Sehnsucht, dass er beten darf und wenn er dann losgehen muss zum Schaffen, oh, Mist, ich muss aufhören. Ich würde gerne weiter beten, ich muss jetzt schaffen gehen in den Tag hinein. Aber die eigene Seele an Gott haften, auf ihn sich hin und dann irgendwie durch den Tag zu gehen und immer wieder gucken, dass ich bei Gott dranbleibe. Und dann, glaube ich, wird sich vieles in unserem Leben verändern, weil dann auf einmal geht es dann irgendwann auch nicht mehr nur um mein Leben und meinen Willen und meine Gedanken, sondern dann geht die Diskussion plötzlich weiter. Je mehr du die Gegenwart Gottes in den Blick bekommst, desto mehr ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass seine Gedanken, sein Wille plötzlich viel größer wird als deiner und Gott dich viel mehr wieder in die Realität des Lebens zurückholt. Der schreibt, das Einssein mit dem Willen und Wohlgefallen Gottes ist das Allerbeste, das Allerhöchste, das Allersauberste, der allergrößte Zustand, der in einer Seele sein kann. Oder Franz von Assisi sagt, hey, mein Gott und mein Alles. Also wenn du das erlebst, Gottes Gegenwart, dann wird vieles in deinem Leben, was du gerade im Kopf hast, wieder völlig bedeutungslos. Und es ist ja manchmal so. Wir verrennen uns ja manchmal so. Also ich erzähle euch ein ganz popliges Beispiel aus meinem Leben, wo ihr alle wahrscheinlich sagen würdet, ah, das für eine, aber ihr habt halt eure Themen, was ihr so gerne im Kopf habt. Also ich fahre gerne Fahrrad, Mountainbiken statt Joggen, ja. Ist so mein Hobby, was ich entdeckt habe, und war immer so ein Traum, so ein E-Mountainbike zu haben. So ein vollgefedertes. Aber die Dinge kosten richtig, richtig Geld, ja. Also ab und zu mal dafür gebetet, dass Gott es irgendwie macht, und zack, ruft mich ein Kumpel an, du, einer aus seiner Gemeinde, da würde ein E-Bike, Mountainbike verkaufen. Ob das nicht was wäre. Also ich rufe an, ja, hört sich gut an, Rahmengröße passt, Preis ist der Hammer, ja, und habe es ihm abgekauft. Also super Mountainbike, habe mir es geholt, fahre eine ganze Weile damit, und je mehr du fährst, desto mehr habe ich gemerkt, ja, ist okay, aber die Federgabel, Katastrophe, ja, die Bremse, echt, ja, macht keinen Spaß so. Und dann natürlich wäre es auch toll, wenn jetzt meine Frau mitfahren würde, auch noch eins hätte, und dann dachte ich, jetzt fange ich irgendwie mich mit dem Thema weiter Fahrrad zu beschäftigen, dann kannst du ja da informieren im Internet und wie man das besser macht und Videos angucken und ein neues Bike und so weiter. Und dann dreht sich, interessant wirklich, unser Alltag dreht sich ganz viel um Dinge. Das ist jetzt halt mein Fahrradthema gewesen. Inzwischen habe ich eine neue Federgabel, irgendwie habe ich eine neue Bremse, ich finde, das ist ein Hammerbike. Aber ich habe plötzlich angefangen wieder zum Beinbeten, weil mich auf die Gegenwart Gottes zu konzentrieren, dass das Fahrradthema auf einmal sich wieder erledigt hat. Für mich ist es gerade so, dass ich sage, wow, das ist ein super Ding, ich freue mich riesig dran und freue mich aufs Fahren und denke nicht dauernd an andere und noch andere Fahrräder rum, sondern an dem. Aber das merke ich, das geschieht am allermeisten dann, dass in meinem Leben Dinge in die richtige Relation wieder kommen, wenn ich diesen Allmächtigen wieder mehr in den Blick bekomme. Also wenn ich nicht für meine Bedürfnisse bete, sondern wenn ich wahrnehmen, wie groß und allmächtig und groß Gott ist und was der alles kann, dann ist es so, als würdest du in den Tag hineinstarten und einfach an Gott denken und ihn besser kennen, besser verstehen lernen, und dann fängst du eigentlich immer weniger an, für deine Bedürfnisse, für die Sachen zu beten, weil du in diesem großen Vertrauen auf diesen lebendigen Gott in den Tag hineingehst und einfach weißt, der macht das heute schon. Ich muss nicht jedes Ding da durchbeten, aber ich weiß, dass der da ist. Und ich sage dir, wenn du den lebendigen Gott in den Blick hast und diese Gegenwart Gottes immer mehr suchst in deinem Gebet, dann wird es so sein, dass sich auch dein Tag immer wieder durchzieht. Dass du dich viel mehr an den Gott erinnerst und seine Gegenwart in dir, der wohnt ja in dir drin mit seiner Kraft, dann wirst du immer wieder das Amen weglassen, weil es ja weitergeht. Wir waren gestern auf der Schwäbischen Alb, haben eine Freundin besucht, da in Meschstetten, wo wir waren, und waren da Schlitten fahren. Und immer wieder freue ich mich, wenn es so Momente in meinem Alltag gibt, wo ich dann da oben stand, auf dem einen Berg, und die Sonne hat geschienen und ich stand da und habe das Dorf und die Schneelandschaft gesehen und war einfach nur begeistert, wie cool es da aussah. Ja, das war so toll. Und wenn du dann noch an Gott denken kannst, sag Jesus, das ist gerade so, hey, da haben wir, ich darf jetzt hier sein. Ich darf jetzt gerade hier sein, darf das hier genießen und erleben, und ich freue mich so an dem, wie du mich gerade beschenkst. Und wenn das dein Alltag durchzieht, so seine Gegenwart und dieses Amen, wie es Reuer schreibt, nach dem Amen bete weiter, dieses Amen eigentlich nicht gibt, weil eigentlich immer wieder du an deinem Tag an Gott denkst und die Bibel liest und ihn wahrnimmst, wie er ist, was ihn ausmacht. Und dann vielleicht wirklich und ab und zu so geheimnisvolle Momente erlebst, dass du vielleicht, wenn du mal länger betest oder überhaupt betest, auch sowas wie so geheimnisvolle Begegnungen mit Gott hast. Die kannst du nicht erklären. sondern das geschieht manchmal, dass du einfach merkst, der ist jetzt da und ich kriege wirklich was Geheimnisvolles ab von dem geheimnisvollen Gott in irgendeiner Weise. Und das sind Momente, die möchten wir eigentlich festhalten oder wieder suchen. Und der Weg dorthin ist das Gebet. Das Gebet. Ich möchte euch ermutigen, diese Lockdown-Zeit, ja, ihr werdet nie mehr Zeit haben zum Beten, wahrscheinlich als jetzt. Ihr werdet nie mehr weniger Verpflichtungen haben in den nächsten Jahren, vermutlich als jetzt. Deswegen ist doch die Zeit zum Beten. Und das will ich jetzt tun und sagen, hey Jesus, ich danke dir, dass wir so viele Verheißungen haben in der Bibel, aber dass wir vor allem so viele Stellen haben davon, die uns eigentlich immer nur vorschwärmen, was wir für einen genialen, für einen großen Gott haben. Und immer wieder die Beobachtung, dass Menschen, die dir begegnet sind, dass sie was erlebt haben und es versuchen zu beschreiben, in Worte zu fassen, wo wir eigentlich uns ganz arg schwer tun, die Worte zu erklären. Weil das was ganz Intimes ist, was ganz Berührendes, was ganz Herrliches, was ganz unglaublich Überwältigendes. Und ich bitte dich, dass wir in unserem Alltag das immer mehr erleben, dass wir Menschen werden, die aus einer Leidenschaft heraus, aus einem Durst nach Begegnung, nach Gegenwart Gottes erleben, dass das wächst. Dass wir Menschen werden, die viel weniger für unsere Bedürfnisse beten, sondern immer mehr nach deinem Willen sich ausstrecken und es ganz automatisch über deine Gegenwart in unserem Alltag geschieht, Jesus. Ich bitte dich um solche Erlebnisse. Ich bitte dich, dass wir nicht einfach da sitzen und beten und irgendwie denken, wow, was passiert jetzt? Und es geht uns wieder alle mögliche Gruß durch den Kopf. Nein, dass wir unseren Geist, unsere Seele auf dich hin fixiert kriegen. An dass du zu uns redest, dass dein Heiliger Geist uns ausfüllt und dass es uns bewegt, prägt und unseren Alltag, unser Leben verändert. Darum bitte ich dich, Jesus, in deinem Namen. Amen.